Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Jetzt sind wir auf der Autobahn und hier tatsächlich am Lenkrad. Kam der Hinweis jetzt. Kann ich aktivieren?
Der ADAC-Testfahrer Andreas Rickling lässt sich auf der Fahrt in einem Oberklasse-Mercedes filmen. Am Lenkrad leuchten blaugrüne Lämpchen auf.
Drive Pilot wird aktiviert. Ich darf meine E-Mails checken.
Rickling wendet den Blick von der Straße ab. Das Auto lenkt, beschleunigt und bremst von allein.
Ich darf legal Fernseh schauen. Ich habe keine Hände mehr am Lenkrad, keine Füße an den Pedalen. Das ist wirklich mal entspannt.
Selbstfahrende Autos. Deutschland probt die Revolution auf der Straße. Ein Feature von Dirk Asendorf.
Selbstfahrende Autos. Das können nur die IT- und Automobilgiganten in den USA. Diese Meinung hat sich festgesetzt. Und sie ist falsch. Tatsächlich hat Deutschland gerade die Nase vorn. Als weltweit erste Hersteller verkaufen Mercedes und BMW schon jetzt selbstfahrende Autos, die es Fahrerinnen und Fahrern erlauben, während der Fahrt im Stau Filme zu gucken, an Videokonferenzen teilzunehmen oder Mails zu beantworten. Kommt es zu einem Unfall, haftet der Hersteller. Deutsche Gesetze erlauben das. Auch der US-amerikanische Autohersteller Tesla bietet Fahrzeuge an, die manchmal alleine fahren können. Die Verantwortung bleibt aber, anders als es die Reklame nahelegt, immer beim Fahrer. Und die Taxis der Google-Schwesterfirma Waymo kurven zwar scheinbar fahrerlos durch den kalifornischen Stadtverkehr, sie werden jedoch von einer Leitwarte überwacht, die bei Problemen jederzeit einspringen kann. Bisher eine unwirtschaftliche 1:1-Betreuung. Wenn es um fahrerlosen öffentlichen Personennahverkehr geht, also Busse und Bahnen, richtet sich der Blick eher nach Deutschland, sogar im Silicon Valley.
We had a delegation from Germany over here saying, where are the automated buses? I don't see them here. And I said, you won't.
Nein, fahrerlose Busse, so etwas gibt es nicht in Kalifornien. Wenn Chris Gerdes ausländische Delegationen empfängt, muss er das oft erklären. Der Ingenieur ist ein Pionier des autonomen Fahrens. Schon vor 20 Jahren wurde er mit dem Stanford Racing Team Sieger der vom US-Militär ausgelobten DARPA Challenge. Die ersten selbstgesteuerten Geländewagen waren dafür durch die kalifornische Mojave-Wüste geholpert. Jetzt leitet Gerdes die kalifornische Keimzelle der universitären Forschung für autonomes Fahren, das Center for Automotive Research an der Stanford University. Google und Apple residieren gleich um die Ecke. Teslas Entwicklungszentrum ist nur einen Steinwurf entfernt. Seinen Arbeitsplatz hat Gerdes in einer hellen Großgarage zwischen einem ganzen Dutzend entkernter und mit Sensor- und Computertechnik vollgestopfter Autos. Delegationen großer Automobilunternehmen schauen hier regelmäßig vorbei. Und auch Vertreter deutscher Verkehrsunternehmen. Aber ihnen hat er eigentlich nichts zu bieten.
That's just not a technology that's going to be developed here. Now that doesn't mean it doesn't make sense. In fact, if you think about sustainability, if you think
autonome Busse, das ist keine Technik, die hier entwickelt wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie keinen Sinn hätte. Ganz im Gegenteil. Wenn man an Nachhaltigkeit denkt, kann es ja nicht um individuelle autonome Fahrzeuge gehen. Das würde die Verkehrsprobleme der Welt nicht lösen. Ich liebe deshalb die Idee fahrerloser Kleinbusse auf dynamischen Routen. Aber so etwas wird wohl nie in den USA entwickelt werden. Diese Art der Automatisierung passt sehr gut nach Deutschland.
Und dann empfiehlt Chris Gerdes einen Blick nach Hamburg. Mit 10.000 selbstfahrenden Minibussen will Deutschlands zweitgrößte Stadt den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Ziel ist der sogenannte Hamburg-Takt. Innerhalb von 5 Minuten soll jeder und jede in der Hansestadt ein Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV erreichen können.
Hamburg ist sehr ambitioniert. Das ist wirklich sehr exemplarisch, vorbildlich für weltweite Aktivitäten. Und das macht Europa sehr besonders aus, dass es mit ÖPNV angeknüpft ist und nicht von Privatanbietern wie in der US.
sagt Henriette Cornet vom Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen UITP. Gleich zweimal kommt der Verband mit seinem Weltkongress nach Hamburg, 2025 und 2027. Dann können die Vertreter von fast 2000 Nahverkehrsunternehmen aus 100 Ländern den Fortschritt des Hamburger Modells erleben. Es hat bereits begonnen.
Und Lisa, ja?
Ja, genau.
Vier Passagiere sitzen in dem Minibus der VW-Tochter Moja. Jetzt steigt noch Lisa zu. Es wird geduzt. Ihr Fahrziel, den Flughafen Hamburg, hat Lisa schon bei der Buchung per App angegeben. Den Koffer kann sie neben dem Fahrer abstellen. Noch gibt es Fahrer.
Das ist prima. Das ist ein prima System. Ja. Bewegt sich so zwischen den Öffis vom Preis her und den Taxis. Ja, ja.
Gut 300 dieser Sammeltaxis sind bisher in Hamburg unterwegs. Als normaler Teil des ÖPNV, erklärt Moja-Sprecher David Göllnitz.
Wir sind als sogenannter Linienbedarfsverkehr genehmigt im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel Busspuren nutzen oder auch teilweise an Bushaltestellen halten.
Im Unterschied zu normalen Bussen sind die Routen allerdings nicht festgelegt, sondern werden für jede Fahrt von einem Algorithmus neu berechnet. Die Fahrzeuge halten dort, wo Passagiere ein- oder aussteigen wollen.
Wir haben in Hamburg 12.000 sogenannte virtuelle Haltepunkte, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Moja steht damit 1,3 Millionen Hamburgerinnen zur Verfügung. Und die Poolingrate liegt ungefähr bei 60%.
Das bedeutet, auf 60% aller Fahrten sitzen Passagiere mit unterschiedlichen Zielen im Fahrzeug. Um sie abzuholen oder abzusetzen, fahren die Mojas auch kleine Umwege. Die Fahrzeit kann sich dadurch verlängern. Schon bei der Buchung wird aber der Endpreis und eine garantierte Ankunftszeit angezeigt.
Ja, danke schön.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Das System ist energieeffizient und soll neue Kundschaft in den ÖPNV locken. Braucht aber, bis die ersten selbstfahrenden Minibusse serienreif sind, noch Fahrer.
Der Job ist für uns schwer zu besetzen. Fachkräftemangel ist für uns da an der Stelle natürlich eine wesentliche Komponente, der wir begegnen müssen, auch mit solchen Systemen.
Sagt Franziska Becker. Sie leitet beim lokalen Nahverkehrsunternehmen, den Hamburger Hochbahnen, das Projekt Alike, das mit 26 Millionen Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert wird. Hinter dem unscheinbaren Namen verbirgt sich ein großer Plan. Bis zu 10.000 flexibel buchbare Minibusse, Fachleute sprechen von On-Demand-Shuttles, sollen künftig die gut 1.000 Hamburger Busse ergänzen. Schon ab 2025 ohne Fahrer. Zunächst testweise, ab 2027 dann im Normalbetrieb.
Wir haben mit Bussen und U-Bahn natürlich schon etwas starrere Systeme und wir schauen natürlich für uns jetzt stärker auch Richtung flexiblere und integrierte Angebote, die sich mit dem gut ergänzen. Und genau, da soll auch genau dieses Projekt anknüpfen, zu schauen, wie erreichen wir vielleicht auch Kunden, die wir bisher noch nicht für den ÖPNV überzeugen konnten.
Langfristig könnte die autonome Minibusflotte 250.000 Privatautos ersetzen, sagt die Projektleiterin. Das habe eine Simulationsstudie des Karlsruher Instituts für Technologie gezeigt.
Für uns öffnet das natürlich auch den gedanklichen Raum. Also über 10.000 autonome Fahrzeuge nachzudenken, schafft ganz andere Möglichkeiten in einer Stadt, wo weniger Fahrzeuge im Straßenraum sich befinden und vielleicht sogar diese Flächen, die frei geworden sind, einem anderen Zweck zugeführt wurden. Also uns ist es immer sehr wichtig, auch hier Stadtplanung und Mobilitätsplanung sehr eng miteinander zu verknüpfen. Und da sind wir auch mit der Stadt dran, da neu zu denken.
Fahrspuren und Parkplätze könnten zurückgebaut, mehr Raum für Spielstraßen, Rad- und Fußverkehr geschaffen werden.
This is a shuttle stop. You see, we have a stop right there. So at the stops, the doors open.
Pilotprojekte mit selbstfahrenden Kleinbussen gab es in den vergangenen 10 Jahren schon viele, international und auch hierzulande. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen führt eine Liste mit fast 50 Städten, in denen solche Fahrzeuge bereits unterwegs waren, meist allerdings nur sehr langsam, selten im öffentlichen Straßenverkehr und immer mit einem Sicherheitsfahrer an Bord, der bei Problemen eingreift.
Diese ersten Fahrzeuge waren auch tatsächlich so konzipiert, dass sie sehr konservativ auf einer eingemessenen Linie fuhren. Und wenn einer schlecht geparkt hat oder der Paketdienst vor ihm stand, dann waren diese Fahrzeuge so gestrickt, dass sie sagen, da ist noch ein Mensch an Bord, der muss sowieso an Bord sein, dann soll er mich doch bitte da mal um dieses Hindernis rumführen.
Der Ingenieur Oliver Strob hat eines von mehreren Pilotprojekten in Berlin koordiniert, genannt Shuttles & Co. 2 Jahre lang waren dafür 3 elektrische Kleinbusse fahrplanmäßig auf 2 Routen im Stadtteil Tegel unterwegs. Zunächst nur auf ruhigen Nebenstraßen, am Schluss des Projekts aber auch auf einer Hauptverkehrsstraße.
Ein kleiner Kreisverkehr dabei, der ganze Lieferverkehr, der in diesem Wohngebiet dann auch war, bis dann hin, dass man eben eine Ampel überqueren konnte, bis zum S-Bahnhof fahren konnte und wirklich eben diesen Anschluss S-Bahn, U-Bahnhof und Verteilung im Wohngebiet so ein bisschen erproben konnte. Das hat erstmal gut funktioniert.
Allerdings mit Einschränkungen. Auf jeder 3. Tour musste der Sicherheitsfahrer einspringen, um den Kleinbus um Hindernisse herumzulotsen. Und an der Hauptstraßenkreuzung war er jedes Mal gefordert.
An der Ampel war das so, dass sozusagen der Mensch da noch sozusagen die Freigabe gegeben hat, ja, jetzt ist wirklich grün, jetzt fährt auch keiner mehr quer, jetzt ist wirklich sicher. Denn das sind ja, sagen wir mal, Situationen, wo sich sonst so ein autonomes Fahrzeug extrem vortasten müsste, bis es wirklich diesen Sichtwinkel hat. Und der restliche Verkehr würde dann daran wahrscheinlich noch mehr verzweifeln. Ja.
Wenn kein Mensch mehr hinter dem Lenkrad sitzt und kein Sicherheitsfahrer an Bord ist, muss in kniffligen Situationen eine Leitwarte per Fernsteuerung eingreifen. Wie das Zusammenspiel aus autonomer Fahrzeugtechnik und menschlicher Überwachung dann möglichst reibungslos funktioniert, das war eines der Themen, mit denen sich Unica Agil befasst hat. Das größte interdisziplinäre Forschungsprojekt zu selbstfahrenden Autos, das es bisher in Deutschland gab. Die Ergebnisse der 5-jährigen Arbeit wurden 2023 auf einer Teststrecke bei Aachen präsentiert.
Und dann fahren wir jetzt einfach mal zum Staatstheater. Das Ziel steht oben drin, die Route, die wir fahren. Hier sehen wir die Bahn, wir fahren einmal um die Kurve rum.
4 Personen in einem Minibus. Wie in einem Zugabteil sitzen sie sich gegenüber. Einen Fahrersitz mit Lenkrad und Pedalen gibt es nicht mehr. Der Fahrzeugtechniker Tobias Schräder hat das Fahrzeug mitentwickelt. Jetzt drückt er auf ein Touchpad.
Damit schicken wir das Startsignal. Und es gibt noch ein zweites Startsignal, das vorne aus der Leitwarte kommt. Und da wird einfach unser Fahrzeug freigegeben.
Über 100 Ingenieurinnen, Maschinenbauer, Informatikerinnen und Psychologen waren beteiligt. Als Ergebnis ihrer 5-jährigen Arbeit können sie 4 Autos präsentieren. Ein Familienfahrzeug, ein Taxi, einen Shuttlebus und ein Lieferfahrzeug. Bei Problemen, zum Beispiel einem Schneegestöber, das Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen unsichtbar macht, hält das autonome Fahrzeug aus Sicherheitsgründen am Straßenrand. Dann muss jemand wie Domagoj Majstorovic übernehmen. Er sitzt in der Leitwarte, vor sich 3 Bildschirme. Sie zeigen den von Kameras übermittelten Rundumblick aus dem steckengebliebenen Auto.
Sobald das Fahrzeug nicht mehr automatisiert fahren kann, dann werden wir aus der Ferne die Fahrfunktion eigentlich vom Fahrzeug dann übernehmen. Ich werde dann quasi mit dem Lenkrad und Gaspedalen das Fahrzeug direkt fahren.
Schon aus rechtlichen Gründen sei die permanente Überwachung autonomer Fahrzeuge durch einen Menschen nötig, erläutert der Maschinenbauingenieur Lutz Eckstein. Er leitet das Institut für Kraftfahrzeuge an der Aachener RWTH und war der Koordinator des Unica Agil-Projekts.
Wenn zum Beispiel jemand in der 2. Reihe geparkt hat, ja, und dann ist die Linie aber durchgezogen, dann ist es ein Regelverstoß. Ein Automat kann jetzt nicht einfach Regeln brechen, das geht einfach nicht. Das heißt, das ist eine typische Situation, wo eigentlich gar nichts Kritisches, gar kein Sicherheitsthema vorliegt, aber wo einfach diese Begleitung aus einer Leitwarte notwendig ist, damit eben der Mensch in der Leitwarte dann auch die Verantwortung übernimmt. Der muss dann abwägen nach dem Motto, ist es jetzt akzeptierbar, dass das Fahrzeug hier weiter steht und der Verkehr sich dahinter staut, oder ist es besser, wenn jetzt mein Shuttle diesen Regelverstoß begeht.
In Kalifornien arbeiten die Leitwarten etwas anders. Sie übernehmen Lenkrad, Gaspedal und Bremse nicht direkt, sondern verschaffen sich mit den Fahrzeugkameras ein Bild der Verkehrssituation und geben dann Wegpunkte vor, an denen sich das autonome Taxi orientiert. Doch auch so ist die Fernüberwachung mit einer Leitstelle eine äußerst personalintensive Angelegenheit.
Wir wissen, dass im Silicon Valley sehr unterschiedliche Player unterwegs sind. Sie haben teilweise eine 1:1, teilweise eine 3:1 Beziehung. Das heißt, drei Fahrzeuge kümmern sich um ein Fahrzeug, was auf Strecke ist. Das macht wirtschaftlich natürlich keinen Sinn. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass man stärker wie heute in der Luftfahrt in Richtung 100 kommt. Das muss das Ziel sein, ja.
Wie viel Personal für den Betrieb der fahrerlosen Taxiflotten in Kalifornien tatsächlich im Einsatz ist, gehört zu den Geschäftsgeheimnissen der Betreiber. Steve Schladover hat versucht, es herauszufinden. Er ist bereits seit Mitte der 1980er Jahre an der kalifornischen Berkeley-Universität für das Thema autonomes Fahren zuständig.
The information about that has been very closely guarded, because it obviously has economic implications.
Diese Information wird streng geschützt. Sie hat ja große wirtschaftliche Bedeutung. Aber neulich ist durchgesickert, dass bei einem Betreiber jedes Fahrzeug in der Leitwarte im Schnitt von 1,5 Menschen betreut wird. Das kommt mir realistisch vor, denn es geht ja nicht nur um Probleme im Verkehr. Die Fahrzeuge müssen auch gewartet und geputzt werden. Und wenn sich eines festgefahren hat, muss jemand hinfahren, um es zu befreien. Das ist alles ganz schön arbeitsintensiv.
Ein menschlicher Taxifahrer ist weit mehr als nur ein Fahrer. Er betankt auch sein Fahrzeug, bringt es in die Waschanlage, trägt und verstaut Gepäck, unterhält sich mit seinen Fahrgästen, gibt ihnen Ratschläge. Wenn eine Leitwarte möglichst viele dieser Aufgaben übernehmen soll, ist das natürlich umso wirtschaftlicher, je mehr zahlende Passagiere das autonome Fahrzeug gleichzeitig befördern kann. Minibusse sind dagegen über Taxis klar im Vorteil. Im Projekt Unicar Agil haben die Forscher auch schon über zusätzliche Verdienstmöglichkeiten nachgedacht.
Also angenommen, ein Shuttle-Betreiber bekommt von der Stadt einen Auftrag, alle Falschparker mal in der Vorbeifahrt aufzuschreiben. Ja. Dann hat die Stadt da einen Business Case, kann sagen, okay, ich habe ohnehin hier Schwierigkeiten, Personal zu finden als Politesse oder als Polizist. Dann übergebe ich den Auftrag an diese Shuttles. Und so kann man sich Dinge, so Bausteine überlegen, was können diese hochinstrumentierten Fahrzeuge noch tun.
Denkbar wären zum Beispiel unbemannte Streifenfahrten mit Polizeiautos in unsicheren Stadtteilen oder die nächtliche Auslieferung von Paketen. Dafür hat das Forschungsprojekt bereits einen Prototypen gebaut, genannt Autocargo. Als Nick Lelarge vom Karlsruher Institut für Technologie dessen Funktionsweise demonstrieren will, gibt es allerdings ein Problem. Der Greifarm, der eigentlich automatisch ein Paket aus dem Laderaum holen und in das Fach einer Packstation schieben soll, hat sich verklemmt.
Das sah nicht ganz so elegant aus, wie erhofft. Aber auch dieses Fahrzeug ist an die Leitwarte angeschlossen. Das heißt, die Leitwarte kann sich auf das Fahrzeug schalten, kann auch auf die Kameras im Innenraum zugreifen, um sich solche Dinge anzugucken. Und eben auch zu entscheiden, ob jetzt zum Beispiel der Arm wieder freigegeben werden kann oder nicht, wenn der Arm zum Beispiel in den Notstopp fährt. So, jetzt bewegt er sich auch wieder. Genau, das Paket wird abgelegt.
Die Prototypen aus dem Forschungsprojekt haben noch Aussetzer und sie ruckeln auch nur in gemächlichem Tempo über die Teststrecke. Für die Entwicklung alltagstauglicher Serienfahrzeuge haben die 32 Millionen Euro an öffentlicher Förderung bei weitem nicht gereicht. Das Folgeprojekt hat mit Mercedes jetzt aber einen milliardenschweren Automobilkonzern im Boot. VW und die Paderborner Firma Holon, eine Tochter des globalen Automobilzulieferers Benteler, sollen die autonomen Shuttles für das Hamburger Großprojekt Alike liefern. Prototypen gibt es bereits, für bis zu 15 Fahrgäste, 60 Kilometer pro Stunde schnell. Lutz Eckstein freut sich über das neue deutsche Engagement auf dem Weg zum autonomen ÖPNV.
Dieses Themenfeld in Richtung Services, Shuttles, Taxis und so weiter, da war unsere Industrie bislang leider sehr zurückhaltend. Da sind dann glücklicherweise Zulieferer dann auf den Plan getreten, die sich stärker um dieses Thema gekümmert haben, weil das hat eine Relevanz. Und wir wollen einfach vermeiden, dass wir vielleicht in 10 Jahren viele Städte haben hier in Deutschland und Europa, die ganz gerne automatisierte Shuttle-Systeme hätten, die aber in Europa gar nicht bekommen. Und dann kauft man die aus Fernost ein. Ja, und die sind hochinstrumentierte Fahrzeuge, die beobachten alles Mögliche in einer Stadt. Das wollen wir nicht. Deswegen sind wir ganz massiv daran interessiert, dass wir in Europa eine Industrie auch aufbauen, die solche komplexen Systeme liefern kann.
In mehreren chinesischen Städten gibt es seit einigen Jahren Pilotprojekte mit selbstfahrenden Kleinbussen. Im Regelbetrieb sind sie noch nicht. Und wie gut die chinesische Technik funktioniert, ist international nicht bekannt. Zahlen über nötige Eingriffe der Leitwarten oder die Häufigkeit von Unfällen bleiben unter Verschluss. Das gilt auch für die USA, sagt Steve Schladover.
The available data are so sparse that we cannot draw any conclusions.
Die wenigen verfügbaren Daten zeigen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Die Unternehmen kennen ihre Unfallzahlen zwar sehr genau, aber sie machen sie nicht öffentlich.
They do not share that.
Sicher ist, auch autonome Fahrzeuge verschulden Unfälle. Weit über 1000 wurden öffentlich bekannt, darunter mehr als 20 tödliche. Besonders spektakulär im Oktober 2023. Eine Frau wird mitten in San Francisco auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und vor ein selbstfahrendes Taxi der General Motors Tochter Cruise geschleudert. Der Unfallverursacher flüchtet unerkannt. Aber auch das selbstfahrende Auto stoppt nicht. Im Gegenteil, es beschleunigt und schleppt die schwer verletzte Frau mit. Der Stanford-Forscher Chris Gerdes:
The optics of technology failures can be terrible.
Die Bilder solch technischen Versagens können furchtbar sein. Da geschieht etwas ohne jede Rücksicht auf menschliche Verletzlichkeit. Aber genau das kann passieren. Die Technik verliert ihre Sensoren und hat keine Vorstellung ihrer Umgebung. Sie macht, was ihr einprogrammiert wurde, aber das ist schrecklich falsch. Bei diesem Cruise-Unfall sind 2 Dinge zusammengekommen. Ein furchtbares Ereignis mit einer Technik, in der viele Menschen gar keinen Nutzen sehen.
Tatsächlich gibt es Proteste gegen die selbstfahrenden Taxis in San Francisco. Über eine der Aktionen berichtete das National Public Radio live. Vermummte Demonstranten setzen rot-weiße Warnkegel auf das Dach selbstfahrender Autos und bringen sie damit zum Stillstand.
We thought putting cones on these was a funny image.
Das ist ein lustiges Bild, das Aufmerksamkeit schafft. Wir stellen ein Hütchen drauf und schon haben wir diese selbstfahrenden Autos, die Milliarden Dollar an Risikokapital verschlungen haben, lahmgelegt.
In San Francisco kostet eine Fahrt in einem fahrerlosen Taxi bisher nicht mehr als in einem Mitfahrer. Doch das werde nicht so bleiben, ist Steve Schladover überzeugt.
These vehicles are very expensive. And they are likely to remain very expensive.
Diese Fahrzeuge sind sehr teuer und das werden sie auch noch lange bleiben. Da steckt so viel teure Technik drin und die muss auch gewartet werden. Dass Waymo seine Fahrzeugplattform von Jaguar bezieht, zeigt ja schon, dass sie auf einen Premiummarkt abzielen. Das wird man am Ende auch am Fahrpreis sehen. Wenn sie nicht nur den laufenden Betrieb, sondern auch ihre Milliardeninvestitionen damit refinanzieren wollen, dann wird das garantiert kein billiges Angebot.
Ein hoher Preis dürfte die Akzeptanz der selbstfahrenden Autos weiter verringern. Protest kommt auch von Rettungsdiensten in San Francisco. Immer wieder stehen ihnen nämlich selbstfahrende Taxis bei Noteinsätzen im Weg.
We're up over 80 incidents in which automated vehicles have intruded into firefighting scenes.
Wir hatten jetzt schon 80 Vorfälle, in denen autonome Fahrzeuge in Wohnstraßen eingebogen sind, in denen die Feuerwehr gerade in vollem Einsatz war. Kein Mensch würde so etwas tun. Sie haben Feuerwehrautos blockiert und sogar vor der Ausfahrt von Feuerwachen geparkt.
In San Francisco verfügen Mitarbeiter von Rettungsdiensten inzwischen über einen Code, mit dem sie fahrerlose Taxis öffnen können. Dann müssen sie sich selber hinters Lenkrad setzen, die automatische Steuerung abschalten und das gestrandete Taxi aus dem Weg fahren. Doch was würde passieren, wenn zum Beispiel bei einem Erdbeben das Mobilfunknetz in der ganzen Stadt ausfiele? Fragt sich Berkeley-Forscher Steve Schladover.
If they can't reach the remote supervisor, then they need to stop in place because
wenn die Fahrzeuge dann keinen Kontakt zur Leitwarte bekommen, müssen sie stehen bleiben. Solange das nur ein paar hundert sind, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn wir irgendwann Tausende auf der Straße hätten und sie bleiben alle in dem Moment stehen, in dem die Rettungsdienste am dringendsten freie Bahn brauchen, ist das nicht akzeptabel.
Cruise hat die Zulassung für den Betrieb fahrerloser Taxis nach dem spektakulären Unfall in San Francisco verloren. General Motors stellte daraufhin die Produktion selbstfahrender Autos vorerst ein. Apple hat ebenfalls Anfang 2024 seine Pläne für autonom fahrende Autos aufgegeben, nachdem der iPhone-Konzern nach Recherchen der New York Times bereits über 10 Milliarden Dollar dafür ausgegeben hatte. In Europa haben die Automobilkonzerne von Anfang an einen anderen Entwicklungsweg eingeschlagen als in den USA. Das liegt auch an unterschiedlichen Vorschriften für den Betrieb autonomer Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen. In Europa sind sie sehr viel strenger als in den USA. Roland Galbas ist Entwicklungsingenieur beim Automobilzulieferer Bosch und hat ein 4-jähriges Forschungsprojekt zur Entwicklung internationaler Sicherheitsnormen für autonome Fahrzeuge geleitet.
Der europäische Weg ist ein Stück-für-Stück-Weg in der Sicherheit, sich heranzutasten an die Möglichkeiten, dabei aber immer sicher zu bleiben. Die Herausforderung, diese Sicherheit nachzuweisen, ist groß. Wir haben hier in Deutschland aber auch, sagen wir mal, beste Voraussetzungen. Wir sind ein Automobilland, in dem das Know-how, das Wissen existiert und vor allen Dingen auch in der Wissenschaft. Und die drei größten Zulieferer der Welt sitzen in Deutschland.
Während sich Waymo, Cruise und einige andere US-Unternehmen für die Fernüberwachung ihrer selbstfahrenden Autos durch eine Leitwarte entschieden haben, setzen Mercedes und BMW darauf, die Verantwortung in unklaren Verkehrssituationen an den Fahrer zurückzugeben, innerhalb von maximal 10 Sekunden. ADAC-Testfahrer Andreas Rickling hat es erlebt.
Ich höre was, ein Warnhinweis, und zwar die volle Warnkaskade. Jetzt ist der Drive Pilot nicht mehr verfügbar. Ja? Wir haben es übertrieben.
Rickling hatte den Blick durch die Windschutzscheibe mit einer entfalteten Zeitung verdeckt. Doch das ist ebenso wenig erlaubt wie schlafen. Während der automatischen Fahrt prüft eine Kamera permanent, ob die Augen des Fahrers offen und der Kopf nach vorne gerichtet ist. Und das ist noch lange nicht die einzige Einschränkung des Systems.
Zum Beispiel, dass wir nur bis 60 km/h fahren aktuell. Im Stauverkehr, das heißt mit einem Vorausfahrer. Ergänzende Bedingungen sind noch, dass es hell sein muss, also bei Tageslicht. Wir brauchen Temperaturen über 4 Grad. Wir fahren nur auf Autobahnen, nicht in Tunneln, nicht in Baustellen.
Die Mercedes-Ingenieurin Leonie Markowski hat die Selbstfahrfunktion, den Drive Pilot, mitentwickelt. Sie kostet 6.000 Euro. Viel Geld für ein System, das bei Schlechtwetter gar nicht und sonst nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen genutzt werden kann.
Wir als Mercedes stehen für Luxus. Wir sind eine Luxusmarke. Wir haben da Hardware drin, extra für Drive Pilot. Wir setzen auf LIDAR.
Eine radarähnliche Technik zur Entfernungsmessung mit Laserstrahlen.
Wir setzen Kamera ein, wir haben Radarsensoren. Jeder Sensor hat unterschiedliche Stärken, auch unterschiedliche Schwächen, die sich gegenseitig kompensieren. Also Sicherheit durch Redundanz ist der Hauptaspekt, den wir beim hochautomatisierten Fahren immer im Kopf haben.
Anders als bei selbstfahrenden Taxis spiele der Preis bei solch einem System keine große Rolle, meint Chris Gerdes, der kalifornische Experte für autonome Fahrzeuge.
If you're buying a high-end Mercedes with this new system,
wer einen Oberklasse-Mercedes kauft, hat wahrscheinlich ein bedeutendes Einkommen. Dann ist seine Zeit sehr teuer. Und so ein System kann viel Zeit sparen. Man kann arbeiten und an Videokonferenzen teilnehmen, ohne unterbrochen zu werden. Das ist zurückgegebene Zeit. und die ist wertvoll.
Persönlich fährt Gördes kein hochautomatisiertes Auto. Auf den meisten Strecken steuert er gerne selbst. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Ich brauche kein selbstfahrendes Auto für den Weg zum Supermarkt. Aber wenn ich meine Schwester in Los Angeles besuche, dann sind das 5 Stunden Fahrt auf der wahrscheinlich langweiligsten Autobahn des Landes. Dafür würde ich mich gern fahren lassen. Das ist so ein Szenario, das ich kommen sehe.
Tatsächlich wollen Mercedes und BMW das erlaubte Tempo beim Einsatz ihrer Selbstfahrsysteme auf Autobahnen schon bald auf 90 km pro Stunde erhöhen. Bis zum Ende des Jahrzehnts dann auf Tempo 130. In Deutschland haben sie dafür sogar schon eine Genehmigung. Wer den Beginn autonomer Mobilität erleben will, egal ob im Privatauto oder als Flottenkonzept im ÖPNV, muss nicht nach Kalifornien fahren.
Selbstfahrende Autos. Deutschland probt die Revolution auf der Straße. Ein Feature von Dirk Asendorpf. Es sprachen Cornelia Schönwald, Robert Lewin, Thorsten Föste und Lars Schmidtke. Ton Ralf Perz, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.